In der aktuellen Folge von Verschlusssache geht es viel um Leichensachen und Todesermittlungen, denn wir sprechen heute mit unseren Kollegen Lars und Olli von K1. Leichensachen und Todesermittlungen gehören zu ihrem täglichen Arbeitsalltag. Daher bitten wir euch, falls ihr Probleme haben solltet, mit diesen Themen die Folge zu skippen.
Markus.
Lisa.
Wir haben schon lange keine Folge mehr so angefangen, ne?
Nee, es wird Zeit.
Ja, jetzt nochmal auf den letzten Metern.
Ich hab's vermisst.
Muss ich nochmal so anfangen. Markus, bei dir steht ja jetzt demnächst der Wechsel an tatsächlich, ne? Die Rotation, die erste.
Genau, die Rotation, hat ja schon begonnen, aber sie geht weiter.
Genau, die nächste.
Genau, meine nächste Station steht jetzt an. Ich begebe mich in die Hände von K1.
Oh. Und wie freust du dich da? Also wie doll freust du dich da drauf?
Ich stehe erstmal dem Ganzen offen gegenüber. Ich habe jetzt schon gesagt, dass K1 nach dem letzten Praktikum oder mir auch mein Bärenführer gesagt hat, dass ja K1 nicht so meins ist. Habe ich gesagt, das hast du genau richtig gesehen. Aber das Arbeiten als KK ist ja was anderes als so in diesen 6 Wochen Hospi, die man
auf
da dann irgendwie
Fall
macht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Es wird alles gut werden, ich bin mir ganz sicher.
Aber da du ja die Königin der Überleitungen bist und K1 ja bestimmt nicht ohne Grund gerade angeschnitten hast.
Bist du Ermittler? Nein, ich habe natürlich nicht K1 ohne Grund angeschnitten. Und ich finde, heute ist auch mal die Chance, du hast es gerade schon angeschnitten, Markus, in den letzten Folgen, in denen es mal aus unserer Sicht über K1 ging, ist K1, muss man auch mal ehrlich sein, nicht so gut weggekommen. Also habe ich das richtig gesagt?
Das hast du so richtig
gesagt. Aber ich finde auch schön,
betont,
dass du das nochmal so ein bisschen jetzt gerade, angehoben hast, indem du gesagt hast, das Arbeiten als KKA ist ja vielleicht nochmal was anderes als ZA. Und das sehe ich genauso, das sehe ich jetzt auch allein im LKA und das wirst du auch in deiner halben
Sache.
Bearbeitung jetzt auch nochmal gemerkt haben. Und ich finde das ganz schön, weil ich finde, das widerspricht mir Markus, wenn es anders ist, wir haben 2 äußerst sympathische junge Herren hier heute sitzen. Von K1. Ich bin die Königin der Überleitung, hat der Markus schon gesagt. Und zwar, wir wollen heute mal uns die Chance geben, Markus.
Nicht über K1 zu reden.
Nicht über K1 zu reden, sondern dass mal Leute über K1 sprechen, die das schon sehr lange machen. Und vielleicht auch mal uns nochmal die Möglichkeit selbst schaffen, Markus, mal ein besseres Licht auf K1 jetzt zu werfen für uns.
Ja. Jetzt habt ihr die
jetzt
Möglichkeit.
Habt ihr, das ist eure Chance.
Nein,
das
ist bloß kein Druck aufbauen.
Alle Vorurteile auszumerzen.
Nein, also wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Stellt euch doch mal bitte vor.
Ich bin Olli. Ich bin von der Direktion 4, K14. Mittlerweile dort seit Anfang 2020. Hatte in meiner Rotation von der damals noch existierenden Direktion 3 dahin gewechselt, weil die Direktion 3 sich aufgelöst hatte. Kam ich in die 4 und habe eigentlich so mein ganzes Polizeileben nur K1 gemacht. Bis auf die Rotation, wo ich auch noch mal im LKA war, kurze Zeit, was mir keinen Spaß gemacht hat. schon vorweg, weil ich gesagt habe, K1 ist schon meine Passion. Also das habe ich in dem ZA-Jahr gemerkt, dass mir das wirklich echt viel Spaß gemacht hat mit dem Team, die Arbeit. Der Bereich damals auch. Ja, und da habe ich auch Lars kennengelernt.
Ja, hi, ich bin Lars. Ich habe so ein bisschen den ähnlichen Text. Ich bin seit April 2020 in der Schicht in der Direktion 4. Durfte in der alten Direktion 3 1,5 Jahre als ZA K1 machen. Also eigentlich ein Jahr. Da wurde ich gefragt, ob ich noch ein halbes Jahr länger bleiben will. Hab gesagt, auf jeden Fall. Dann war ich hier quasi ein Stockwerk höher beim Staatsschutz. Da wusste ich, das ist es nicht. Und dann hat Olli gesagt, na komm doch einfach in die 4 zu K1.
Hat Olli entschieden.
Und so einfach geht es.
Olli hat einfach mal entschieden.
Ich entscheide das und dann läuft es.
Ja, jetzt seid ihr hier heute, ihr beiden. Das heißt, ihr seid Stammkräfte und ihr seid, also du bist jetzt seit 5 Jahren da und wie lange bist du?
Na, ich kam 2 Monate später mehr oder weniger.
Ach so, okay,
da wurde halt, bei ihm wurde halt die Direktion 3 aufgelöst. Der wurde quasi Anfang des Jahres eingeschoben und ich bin im Rahmen des regulären Wechsels zum 1.4. dann quasi BRL geworden und dann habe ich gesagt, ich will wieder K1 machen, weil Staatsschutz war es halt, wie gesagt, nicht.
Ja.
Und genau.
Ich hatte schon bei K1 gesagt, wir wollen irgendwann auch wieder zusammenarbeiten.
Ah, cool. Ihr kennt euch auch aus der ZA-Zeit,
ja, genau,
oder was?
Wir waren genau in der gleichen Schicht und durften damals auch glücklicherweise schon auch viele Einsätze einfach zu zweit fahren, die wir dann auch mehr oder weniger gut gewuppt haben. Und es hat so Bock gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben auch Bock, wieder zusammenzuarbeiten. Und als dann die Frage in der Direktion 4 kam, ob ich jemanden kenne, der zu April wechseln wollen würde,
Ich hab da jemanden
an der Hand.
Aber ich finde wieder hier Paradebeispiel, es steht und fällt mit dem Team anscheinend, ne? Und dann seid ihr so ein bisschen Lollig und Bollig der Direktion 4, kann man das vielleicht so sagen?
Ja,
zumindest. Okay,
aber das, genau. einmal für die ZuhörerInnen vielleicht, die ja jetzt auch polizeiextern sind, was denn K1 überhaupt ist, was ihr so macht. Wir haben das zwar vielleicht immer mal kurz angerissen, ja, aber richtig. Wir wollen ja unsere Expertise hier heute weniger mit einfließen lassen.
Ihr seid die Stammkräfte.
K1 ist der Funkwagen der Kriminalpolizei, würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt bestimmte Delikte, die sind halt kriminalpolizeilich relevant. Also ein Kellereinbruch ist es nicht. Einbruch in Wohnung oder Einfamilienhaus ist es, weil der Wohnraum besonders geschützt ist. Und da gibt es halt so eine Palette an Delikten, die ja von K1 quasi im Rahmen des ersten Angriffs immer bearbeitet werden müssen.
Die Speerspitze.
So haben sich ein paar Leute selbst genannt. Ja, ich erinnere mich.
Einbrüche, Leichensachen, Betrugstaten, Sexualdelikte, Raubtaten.
Ja, eigentlich so alles, was danach kriminalpolizeilich weiter bearbeitet wird und auch wirklich einer Sofortbearbeitung bedarf. Ja, das ist nicht jeder Betrugsfall, der natürlich im LKA weiter bearbeitet wird, verlangt zwei K1er da vor Ort. Wir, was Lars schon gesagt hat, der erste Angriff, sind eigentlich so die ersten Maßnahmen einfach, die vor Ort getroffen werden. Der erste Angriff klingt so. Es ist eigentlich eine Spurensicherung, eine Sachverhaltsaufnahme, Vernehmung, vielleicht Durchsuchungen, die anstehen. Alles, was aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit sofort gemacht werden muss. Wenn wir das alles so abgearbeitet haben, schreiben wir unseren Vorgang und geben den an die Sachbearbeitung weiter, an das Spezialkommissariat, was dann letztlich versucht, wenn wir es nicht schon durch Zufall, sag ich mal, getan haben, Täter zu ermitteln. Und ja, wir sind dann eigentlich durch mit der ganzen Sache, mit dem Vorgang.
Das ist ja das, was die Leute von K1, ich finde wirklich, das ist das meistgenannteste Argument von überzeugten K1lerInnen, die sagen, na du, wenn du fertig bist, dann gehst du mit einem leeren Kopf nach Hause. Und ich kann das Argument schon sehr gut nachvollziehen, weil jetzt bin ich wenn die Folge draußen ist, ist es auf jeden Fall über ein halbes Jahr. Ich bin jetzt knapp ein halbes Jahr. Das wissen unsere ZuhörerInnen im LKA 13. Für die Nicht-Menschen, die jetzt gerade frisch das erste Mal Verschlusssache hören, das LKA 13 bearbeitet Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen. Da darf ich gerade meine ersten zwei Jahre als, Rotantin verbringen. Ich finde, man nimmt viel mit nach Hause. So, das ist wirklich, man nimmt gar nicht, dass man damit, das heißt nicht, ich sitze zu Hause und denke nur über die Fälle nach, aber man sitzt da schon und wenn man Pech hat, was ich jetzt nicht negativ meine, ist der Partner auch noch Polizist und dann spricht man dann doch noch sehr viel über das. Das ist, glaube ich, dann nochmal länger als, was hast du heute erlebt? Ja, natürlich habt ihr auch krasse Situationen, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. Das sind immer wiederkehrende Namen und Vorgänge und Fälle, weil bei uns ist ein Sachverhalt in der Regel nicht nach zwei Stunden Schreiben abgehakt. Und ich kann das Argument, ich finde, das ist auch ein sehr gutes Argument für K1 tatsächlich.
Das war auch mein Hauptargument damals in der Sachbearbeitung. Mich haben die Fälle, ich war bei Einbruch, das waren jetzt keine herzzerreißenden Fälle, aber ja. Es trotzdem, wenn ich wusste, okay, nächste Woche steht das an, das muss ich machen, dann gehe ich in Urlaub, da muss ich das und das vorbereiten, genau. Das schiebt sich dann auf, dann komme ich aus dem Urlaub zurück, da bin ich dann schon zwei Tage vorher, ja, gefühlt schon aus dem Urlaub gerissen. Und das ist bei K1 wirklich, sobald Feierabend ist, kann ich zum Glück super abschalten und denk dann erst an Polizei wieder, wenn ich morgens aufstehe.
Ja, ich habe ja genau den Part jetzt gemacht, sozusagen, wo es bei euch dann weitergeht, dass ich ja die K1-Sachen dann bei mir auf dem Tisch dann auch mit habe jetzt in der Sachbearbeitung. Ja, und da kann mich da wirklich nur anschließen. Sagst du wirklich, dass ich mich gerade auch manchmal zu Hause ertappe, wo ich dann denke, okay, ja gut, das muss die Woche noch gemacht werden, du musst das noch machen. Genau dieses Problem, was du jetzt auch mit dem Urlaub oder irgendwas.
Sonst funktioniert's ja auch nicht. Also sonst
ansprichst,
ja nicht,
dass du wirklich planst und auch mal guckst von denen, das hast du jetzt irgendwie nicht gemacht. Na gut, das könntest du morgen vielleicht nochmal versuchen, ob du diesen Ermittlungsweg da jetzt vielleicht auch nochmal einschlägst und vielleicht da dann irgendwie zu einem, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, irgendwie einen Täter dann auch zu ermitteln dann.
Wobei da der Vorteil ist, wenn mir das einfällt, oh mein Gott, das hast du nicht gemacht. Ja. Das ist immer
das Kacke dann, ne?
Das ist immer Kacke.
Das hätte ich noch machen.
Aber ich hab gar keinen Täter.
Ja.
Hat gar keine Telefonnummer.
Oh, aber ja, ey, ohne Scheiß, ich glaube, wenn ihr mal was vergesst, und das haben wir auch schon, egal wie kritisch wir K1 mal gegenüberstanden, Markus, wovor wir immer großen Respekt hatten, ist, ey, der Schichtdienst. Wenn ihr mal was vergesst, ich glaube, das kann man euch sehr gut verzeihen. Also, arbeitet ihr in demselben Schichtmodell wie wir? Das ist dasselbe für alle Kripos, dieses Früh, Tag, Spät,
lange Nacht, kurze Nacht.
Ja, das machen,
machen wir.
Alle, ja.
Wenn die Folge ausgestrahlt wird, mache ich das auch schon wieder. Aber ich finde es halt, ich kenne auch von ganz, ganz früher, noch vor dem anderen Job, den ich ja sehr lange gemacht habe, auch noch Schichtmodell. Und ja, da ist es ja wirklich, dass ich sage, okay, man hatte so eine Blöcke. So eine, okay, du machst jetzt mal hier vier Tage früh und wechselst dann in so einen Spätblock und dann wieder in einen Nachtblock. Aber diese Umstellung, die K1 da irgendwie, oder auch alle anderen, was jetzt Els oder sowas, ist ja auch das Modell, was mitgetragen wird. Es ist schon sportlich.
Wie geht ihr damit um?
Gar nicht schlafen.
Blinzel nicht mehr.
Also ich würde sagen, die meisten sagen, dass sie mit den Nachtschichten die Probleme haben. Die haben dann halt einen gesunden, normalen Schlafrhythmus. Mhm. Sagen dann natürlich, 2 Nächte am Stück wach sein ist nicht so gut. Bei mir ist eigentlich genau andersrum. Ich bin halt grundsätzlich sehr nachtaktiv. Deswegen kann ich Spätdienst, die beiden Nachtschichten sind immer kein Thema. Dann kommt man quasi aus der Schichtrutsche. Dann penne ich mehr oder weniger den ganzen Tag. So, und dann soll ich aber vom Frühdienst irgendwie auch wieder rechtzeitig ins Bett kommen. Und das klappt halt immer nicht. Deswegen bin ich immer im frühen Tagesdienst ziemlich wasted. Und dann ab Spätdienst ist eigentlich alles ganz cool. Aber das ist, wie gesagt, sehr individuell.
Ja, es ist auch dieses immer wieder Abwechselnde, immer zu unterschiedlichen Zeiten zur Arbeit gehen, zu Bett gehen. Da pegelt sich einfach kein richtiges, ja, keine Gewohnheit ein. Man kann natürlich an den Tagen, wo man nicht früh raus muss, lange ausschlafen. Das sehen eigentlich, glaube ich, auch viele als Vorteil.
Ja, das ist ein Vorteil. Ich bin auch definitiv Team Spät, Spät und Nacht. Ich habe immer das Problem, ich sitze dann immer so auf heißen Kohlen zu Hause und denk so, selbst wenn Spät und Nacht ist, so von denen, ja, okay, jetzt hast du noch irgendwie 4 Stunden,
Horror.
Dann musst du halt noch los. Ja, klar, ist schön, wenn du dann irgendwie arbeitest und dann auch Feierabend hast, aber der Tag danach, Tag danach ist dann eine Stimme.
Wenn du noch 2:30 da sein musstest zum Aufrüsten, das ging mir immer richtig auf die Nerven, weil ich bin eher prinzipiell Frühaufsteherin und dann saß ich da und dachte so, klasse, meine Freunde haben alle keine Zeit, weil die gehen normalen Jobs nach. Polizei ist auch ein normaler Job. Aber also, ne, die sind so 9-to-5-mäßig. Dann sag ich, finde immer, wenn, also, ja, jetzt komme schon wieder so ins Meckern rein, wenn die Leute sagen, Schichtdienst ist super, weil man kann das dann alles viel besser planen. Ich fand das immer
Du weißt, wann du in 5 Jahren Weihnachten arbeiten musst.
Ja.
Und traurig ist, dass
das sage ich auch immer. Ja.
Das finde ich immer das Argument, wo ich gedacht habe, ich sehe jetzt nicht den Vorteil daran, was du mir gesagt hast.
Habt ihr viel zu tun an so Weihnachtsfeiertagen und sowas?
Ja, mehr als sonst, würde ich sagen. Ja,
Echt?
Ja, das ist halt einfach, weil es auch in der dunklen Jahreszeit liegt.
Ja,
das ist. Da sind die Einbrüche gerade Leute, man weiß, Leute sind wahrscheinlich nicht zu Hause, weil sie bei Verwandten feiern. Zu Hause stehen vielleicht Sachen rum, Geschenke. Gerade so die Vorweihnachtszeit, da kommst du schon häufig zu Einbrüchen, muss man schon sagen. Und dann an Weihnachten bei einer Familie stehen, die gerade das Fest feiert und man muss gucken, was ist alles weggekommen. Ja, das ist echt doof.
Wo sagt ihr, okay, K1, das ist es für mich? Was macht ihr am allerliebsten?
Eieiei.
Mit Olli fahren.
Ja. Das zählt nicht als Antwort. Das
tun wir leider nicht mehr so oft. Also grundsätzlich ist aber das, was wir schon besprochen hatten, dieses, ich gehe nach Hause und ich habe mein Zeug erledigt und wenn ich jetzt morgen frei habe, dann ist das auch alles nicht mehr mein Problem. Das ist schon ganz cool. Mhm. Und das junge Team. So, das ist schon irgendwie cool. Man hat schon ein sehr enges Teamgefüge, anders als das jetzt als Kripo in einem Ermittlungskommissar, glaube ich, ist. Ne? Logischerweise. Da hat man halt 1-2 Leute, mit denen man im Büro sitzt und wir hocken wirklich 48 Stunden pro Woche aufeinander. Das ist so die Verbindung zwischen den Menschen. Das ist schon so das, wo ich sage, das ist cool.
Wie alt seid ihr, wenn man fragen darf?
Ich bin 39.
Ich bin 36. Und wir sind mehr oder weniger die Ältesten bei uns in der Schicht.
Wirklich? Jetzt. Ja? Ach, krass.
Ja, für mich ist es ähnlich wie bei Lars. Ich finde halt, was mir in der Sachbearbeitung viel gefehlt hat, ist so dieser direkte Kontakt mit dem Bürger. Mhm. Den finde ich halt super. Ne? Also dieses Hinkommen, den Leuten irgendwie so erstmal ein gutes Gefühl geben. So, man ist ja meistens der erste polizeiliche Kontakt, den diese Leute dann in diesem Verfahren haben, ne, über den wurde eingebrochen, die hatten seit noch nie mit der Polizei zu tun und jetzt steht da jemand und da kann man viel kaputt machen, aber halt auch, wenn man gut und nett ist und einfühlsam, kann man halt auch schon viel am Anfang heilen. So, ne? Gerade bei Einbrüchen können die Leute wirklich super mitgenommen sein, verständlicherweise. Und wenn man da so eine ruhige, nette Art hat, dann tut man den Leuten einfach gut. Das macht schon am meisten Spaß, muss ich sagen.
Ihr seid in der Direktion 4. Ja. Für alle polizeiexternen Menschen, und ganz ehrlich, Markus, ich muss es auch manchmal wiederholen.
Du, die Grenzen kriege ich auch noch mal nicht genau hin.
So, da wollte ich gerade sagen, also wir haben 5, also Berlin, die Stadt Berlin ist in 5 Direktionen eingeteilt, in denen dann die jeweiligen Abschnitte noch mal, also wir sind in 5 große Direktionen eingeteilt und noch mal unterteilt in jeweilige Polizeiabschnitte. Das sind dann die Wachen, liebe Menschen, auf die ihr gehen könnt. Ah. Das sind dann da, wo die Schilder steht, Polizeiabschnitt A, keine Ahnung, 54 oder sowas. Ihr seid jetzt in der Direktion 4. Welche Bezirke, weil ich fang's jetzt nicht an, Markus, ich kann 2 und dann bin ich auch schon raus, dann wird's peinlich. Welche Bezirke fallen in die Direktion 4? Es ist eine große Direktion, oder?
Ja, sehr groß tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber
die 3 ist, glaube ich, ich glaube, die 3 ist die größte.
Ja, aber die haben viel Wasser und Wald.
Schön.
Ja, du, in Köpenick ist auch mal schön. Ja.
Man kann es grob sagen als ganz Südberlin. Also wir haben Tempelhof Schöneberg, Neukölln im Bereich Rudow-Britz. Mhm. Also auch der Johannisthaler Chaussee und
Ach, Neukölln, das hat schon lange nicht mehr.
Ich wohne nicht mehr. Und Steglitz-Zehlendorf.
Okay, ja, das ist das.
Rein von den Leuten her ist es etwa so groß wie Frankfurt am Main, von der Einwohnerzahl her, unsere Direktion.
Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht, Markus. Ich habe letztens erfahren, dass Schottland insgesamt 5,3 Millionen EinwohnerInnen hat. London hat 9. Und da habe ich gesagt, Schottland klingt nach einem Land für mich zum Leben, weil die Fläche ist sehr groß.
Verschlusssache der Podcast der Random Facts. Ne?
Nein, okay. Und was sind denn, also ich durfte bei euch, als ich ganz, ganz frisch Polizistin geworden bin.
Lange her.
Lange ist das her. Lass es 3,5 Jahre her sein. Ja.
So vor der Wende.
Vor Ewigkeiten. Hatten wir noch, das war noch die alte Studienordnung, Markus, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Hatten wir im ersten Semester, zum Ende des ersten Semesters, ein sogenanntes Tauschpraktikum. Das heißt, dass man wirklich beide Seiten, Kripo und Schupo, sich mal angucken durfte oder musste. Und wie ich auch finde, das ist tatsächlich sehr sinnvoll gewesen, weil die neuen Studis machen das nicht mehr. Und wir als Kripus mussten 5 Tage auf dem Abschnitt verbringen und eben 5 Tage K1, weil das, ich glaube, ausschließlich K1. Und da war ich in der Direktion 4 bei euch im Tagesdienst. Und ich hatte vor allen Dingen zu tun mit Einbrüchen und mit verstorbenen Menschen. Würdet ihr das bestätigen, dass das eure Hauptdelikte sind?
Ja, tatsächlich fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Je nach Jahreszeit kommen dann halt auch noch, weiß ich, ein bisschen Raubtaten, Sexualdelikte hinzu. Aber eigentlich Einbrüche und Leichensachen sind schon unsere Hauptarbeit.
Weil es ist ja, weil in der Direktion 5 war tatsächlich das Portfolio sehr, obwohl da war viel Raub auch, aber da war viel. Da hatte ich das Gefühl, aber auf der anderen Seite war ich auch nur lächerliche 5 Tage bei euch. Das ist natürlich dann auch ein bisschen affig zu sagen, ich habe das ganze Portfolio von K1 in 5 Tagen mir angucken können.
Du warst ja noch 6 weitere Wochen bei K1.
Das war schön. Okay, Leichensachen.
Ja, wir haben halt keine Touristen. Also es ist dadurch schon viele, also wir haben ja, unsere alte Zeit in der Direktion 3 war ja Wedding und Mitte.
Boah.
Und das war nochmal auch ganz anders. Mhm. Also,
ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, ich meine jetzt, ne, ich wohne auch in jetzt, ich habe das Gefühl, ich wohne in einem älteren Bezirk, als ich jetzt zuvor habe ich ja, wie viele nicht wissen, in Neukölln gelebt. Und liegt es daran, dass die Bevölkerung älter ist in der Direktion 4 als in der Direktion 5? Oder warum liegt es daran, dass so viele Leichensachen zum Beispiel da sind? Was ist euer...
Gute Frage. Also erstmal haben wir relativ viele Krankenhäuser, wo der Arzt, ich will jetzt auch nicht grundlos rumbashen, aber... Die 95-jährige Oma mit allen Krebsarten dieser Welt geht von uns und er sagt, naja, Kreuz ungewiss, nicht natürlich, wie auch immer, dann kommt mal die Kripo, guckt nochmal wegen Fremdschuld. Das passiert leider relativ oft. Ich meine, kein Stress, wir werden dafür bezahlt, aber gerade für die Angehörigen ist das teilweise dann so ein bisschen wenig Fingerspitzengefühl, weil denen erklärt man dann das beschlagnahmt, sie dürfen jetzt erstmal nicht mehr ran, hier ist eine Vorgangsnummer, eine Telefonnummer, ist ja, alles so ein bisschen, und ansonsten weiß ich gar nicht, wie ob das jetzt...
Ja, aber ich glaube auch, das, was du sagst, ne? Also die Bevölkerungsalter ist da halt einfach höher als in Mitte oder ich glaube die Direktion 2 oder Direktion 1 in den Randgebieten, die haben auch viele Leichensachen, würde ich sagen.
Also ja, in der 3 ist es so, da ist sehr, sehr viel.
Ja.
So,
ja.
Aber auch genau aus den Gründen Krankenhäuser, viele Ältere und viel außerhalb auch. Da ich muss immer sagen, wo wir vielleicht mal so beim Thema Leichensachen sind, so, das fand ich immer eins mit der schwierigsten Sachen, nicht war fast die Leiche an sich, sondern immer die Überbringung von Todesnachrichten. Da muss ich immer sagen, das ist immer so ein bisschen, ja, sehr delikat, weil du immer nicht weißt, was genau dich jetzt irgendwie erwartet. Von Auslachen zu tiefer Trauer zu allem Möglichen. Man projiziert das so ein bisschen immer auf sich selbst und man geht hin und eine geliebte Person ist dann eben verstorben. Man geht so davon aus, dass die vielleicht auch in einem guten Verhältnis miteinander standen, was ja vielleicht auch nicht immer der Fall ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wie man das Ganze irgendwie handeln soll. Und danach merke ich immer, es betrifft mich immer mehr, weil ich mehr so der Typ bin, ich projiziere dann immer bei solchen Nachrichten.
Also ich muss sagen, die Angehörigenbenachrichtigungen sind auch die Einsätze, die ich am wenigsten gerne fahre. Weil, wie du sagst, man weiß nicht, wie diejenigen reagieren. Also da kann von, mir ist es egal, was wollt ihr, verzieht euch, ich komme nicht für die Bestattung auf, bis hin zu Ohnmacht und herumschreien, kann da alles dabei sein. Und ja, da gibt's dann halt so Momente, wo man halt auch mal aushalten muss. Wenn jemand dann anfängt, schnell und laut zu trauern, dann sollte man da nicht sofort reingrätschen und sagen, ich habe aber jetzt erstmal ein paar Fragen. Ja, das verlangt auf jeden Fall auch viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Ja, das ist auch immer eine schwierige Aufgabe, wenn wir Auszubildende haben und Angehörigenbenachrichtigungen zu sagen, versuch du das mal. Weil das kann natürlich denjenigen, der dann Angehöriger ist, ja, wenn man dann das nicht so professionell, sag ich mal, überbracht kriegt, weiter noch schädigen, sag ich mal. Mhm. Von daher finde ich das schon am anstrengendsten.
Du machst jetzt K1 ja mittlerweile auch seit 7 Jahren insgesamt. Da ich habe da jetzt bis heute noch nichts Sinnvolles gesagt, was man da so sagen kann zum Angehörigen. Da muss man immer so ein bisschen gucken, gegebenenfalls fragen, wenn sie aufkommen, am Ort antworten, aber ja.
Ich finde das auch mal wichtig zu betonen, weil wir da auch viel bei uns auf der Dienststelle schon mal drüber gesprochen haben, wenn wir zum Beispiel auch Nachrichten überbringen, dass die Kinder Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, dass da auch alles mit einem selbst passieren kann. Ne? Das sind also mit einem selbst als Polizeibeamten. Und du hast gerade so, ich habe das gesehen und man hört das auch oder hat das gehört, dass du versucht hast, die richtigen Worte gerade zu finden. Und ich sehe das auch so, natürlich erwartet man von uns, gerade der Bürger, die Bürgerin erwartet ein extrem professionelles Auftreten und ich finde das auch sehr wichtig und ich finde auch jeder Polizeibeamte, jeder Polizeibeamtin sollte das von sich als Anspruch aus haben, sich professionell zu verhalten. Aber es gibt eben auch Situationen, die nehmen einen selbst mit oder auch Reaktionen können halt natürlich auch einen selbst mitnehmen. Und auch da mache ich jetzt wieder einfach die Überleitung tatsächlich. Ich habe hier das auch in einer der Folgen hier erzählt, als ich diesen Einsatz bei K1 damals hatte in meinem Praktikum, wo es um den erhängten Mann ging, wie sehr mich das mitgenommen hat. Und ich glaube, das ist das, was man immer sagt. Es geht gar nicht darum, dass man einen toten Menschen dort gerade sieht, weil ich finde, da muss man sich immer mit auseinandersetzen, wenn man die Entscheidung schon trifft, zur Polizei zu gehen, dass das auf einen zukommen kann. Aber es ist dann eben doch diese eine Leiche oder diese eine Nachricht, die man überbringt, die einen in irgendeine Situation katapultiert, die mit einem mehr macht, als man das erwartet hat wahrscheinlich gerade. Und weil wir haben schon quasi, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen darüber schon gesprochen. Über Suizide haben wir kurz gesprochen. Und wir haben heute an dem Tag, an dem wir die Podcast-Folge aufnehmen, ihr hört sie später, aber wir haben heute den Welttag der Suizidprävention. Und deswegen würde ich mit euch da einmal gerne drüber sprechen, weil das ist ja auch ein Thema, womit ihr häufig in Kontakt kommt. Wie geht ihr damit um? Was sind eure Eindrücke? Wie lernt man damit umzugehen?
Ja, schwierig. Suizide sind definitiv nochmal anders gelagert als halt normale Leichensachen. Die können auch relativ tragisch sein, wenn einer halt seit 3 Monaten von keinem vermisst wird und dann in seiner Bude liegt. Das ist jetzt auch, da ist er auch nicht würdevoll von dieser Welt gegangen.
Nein.
Suizide haben immer noch mal so ein anderes Level, gerade wenn die so mit Abschiedsbriefen und so, wo dann noch mal so persönliche Worte an die Hinterbliebenen gerichtet sind, das geht einem dann schon nahe. Ich sag mal, ich kann das relativ gut trotzdem von mir wegweisen. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn ich mich dann jetzt daneben setze und heule, dann ist auch keinem geholfen. Ne?
Absolut, ja klar.
Da denkt man dann schon noch ein bisschen länger drüber nach, als über den versuchten Einbruch wegen mir. Aber im Großen und Ganzen kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich da auch wenig mit nach Hause nehme.
Wie Lars schon gesagt hat, die Suizide sind anders gelagert als die normalen Leichensachen. Man wird halt in eine Situation geschmissen, man kommt in eine Wohnung und man sieht quasi die Person, auf welche Art und Weise sie sich auch jetzt immer das Leben genommen hat. Und das kann einen schon mitnehmen, finde ich, vor Ort. Man muss schon, man guckt sich das an und ich merke es bei mir auch, dass ich kurz stocke bei solchen Sachen. Und dann muss man, aber wie Lars auch gesagt, man muss es dann abarbeiten. Diese Abschiedsbriefe finde ich auch nochmal schwierig mit umzugehen. Wir müssen sich natürlich sicherstellen, Spurensucher daran machen. Richtig beigebracht kriegt man sie nicht, wie man damit umzugehen hat. Also mir hat damals niemand gesagt, so, wir fahren jetzt zum Suizid. Das und das ist wichtig für dich und für deine spätere Verarbeitung. Sondern es war einfach so, arbeiten und dann Bericht schreiben und dann nach Hause. Und wenn du merkst, dir geht's damit nicht gut, dann können wir nochmal drüber reden. Bei mir war es jetzt zum Glück nicht so, dass mich das zu Hause noch sehr beschäftigt hat. Es gibt immer noch mal Einsätze, wo ich noch mal wirklich drüber nachdenke, gerade auch wenn die Verstorbenen jünger sind. Aber es ist nichts, was mich jetzt wirklich nachhaltig belastet noch.
Unsere Chefs sind da aber auch relativ gut. Also man kriegt immer dieses Nachsorgeangebot, aber die kennen uns dann mittlerweile auch. Die gucken uns schon noch in die Augen und die checken auch, selbst wenn ich sage, ist alles gut, dann checken die schon, irgendwas ist anders. Mhm. Und das Team kommt auch zum Tragen. Also wie gesagt, wir sind alle sehr close miteinander und wenn einer dann Redebedarf hat, dann wird das schon auch gemacht.
Und das finde ich wichtig nochmal mitzugeben an alle Menschen, die das hören und die mit der Polizei irgendwas zu tun haben. Ja, kümmert euch um die Leute, die im Team sind. Und es ist egal, ob das Stammkräfte sind, ob das ZAs sind oder ob das KKAs sind. ich finde das so, so wichtig. Fragt immer, wenn man schon länger dabei ist, hast du schon mal eine Leiche gesehen? Bist du darauf vorbereitet? Geht das für dich? Ist es jetzt in Ordnung? Und akzeptiert auch einfach Nein. Also wenn jemand sagt, nein, ich kann das jetzt nicht oder ich möchte das nicht, dann geht das, wenn diese Person nicht darüber sprechen möchte, dann geht das auch wirklich niemanden etwas an, warum das jetzt nicht möglich ist. Ich habe häufig das Gefühl, ich habe das auch schon öfter gehört tatsächlich, dass dann immer so gebohrt wird und sowas oder dass dann gesagt wurde, da musst du jetzt durch. Und dann denke ich so, nein, Mann, man muss nicht immer durch alles durch, nur weil man jetzt Polizist, Polizistin ist. Das ist so ein Scheiß. Und ich finde, es ist sehr wichtig. Und ich finde, ihr macht den Eindruck, als seid ihr da ein bisschen sensibler, als vielleicht das hier Anwesende erlebt haben.
Ich würde mal gerne nachbohren.
Nein.
Akzeptiere ich nicht.
Ich finde es auch nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast. Einsatz Nachsorgeteam ist auch nochmal da. Wie gesagt, wir hatten sie ja auch schon hier.
Ja.
Steht da immer bei Einsätzen irgendwie ja auch zur Verfügung, falls man den Drang verspürt, halt einfach gewisse Einsätze nachzuarbeiten, wenn man ja eben auch nicht weiß, wenn man draußen unterwegs ist, was passiert einem jetzt genau oder wie verläuft der Einsatz. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Wir hatten schon die anderen PartnerInnen hier, auf die ich jetzt hinaus möchte. Wir hatten die Mordkommission und auch die Gerichtsmedizin hier.
Stimmt.
Wann sind dann das, sage ich mal, Kontakte, wenn ihr sagt, ihr bearbeitet jetzt Leichensachen? Wann ist jetzt der Punkt, dass ihr dann jetzt entscheiden müsst, auch noch mal für euch als K1, Gerichtsmedizin müssten wir jetzt holen oder vielleicht wäre es doch eine Sache für die Mordkommission?
Eigentlich, wenn uns am Ort was komisch vorkommt, wo wir sagen, okay, das passt jetzt hier nicht in das Bild, was ich hier sehe. Also zum Beispiel eine Person, die nicht so liegt, wie sie liegen sollte, anhand der Leichenflecken oder es gibt irgendwelche Aussagen von Zeugen, die komisch sind, seltsam, dann muss man halt ein bisschen ermitteln. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass man sagt, okay, hier könnte eine Fremdschuld im Raum stehen, weil, weiß ich, irgendeine Gewalteinwirkung, dann müssen wir mit der Mordkommission telefonieren. Und die haben dann anhand des Sachverhalts das Auswahlrecht zu sagen, das möchten wir uns angucken oder nicht. Tatsächlich hatten wir da, in der 3 war es noch, Lars, dieser Sachverhalt im Pflegeheim. Da durften wir zu einer Verstorbenen im Pflegeheim fahren, die, ich glaube, in ihrem Bett sah aus, als wäre sie erdrosselt worden.
Genau, also der Pfleger hat sie damals aufgefunden, sie hat den Kissen auf dem Gesicht, dann hat er das zur Seite genommen, sie war grün und blau geschlagen und hatte quasi das Telefonkabel von ihrem Nachtschrank noch um den Hals gewickelt, also das war seltsam. Wir zwei Knitten damals hatten, sag mal, 9 Monate Berufserfahrung oder so, aber unser Chef hat uns hingeschickt, weil wir halt frei waren. Und dann war also quasi klar, macht ihr mal die ersten Umfeldermittlungen, weil da kommt die Moko definitiv raus. Die Leiche haben wir bis heute übrigens nie gesehen, also wir standen dann vor dem Zimmer, es hieß, da geht keiner rein, aber hört euch schon mal um. So, dann haben wir quasi rechts und links da die Senioren und Seniorinnen so ein bisschen, haben sie was gehört, hin und her, in der Nähe. Wir machen quasi die Runde und auf einmal geht ein paar Türen weiter, also da, wo wir noch gar nicht waren, die Tür auf und ein Mann im Rollstuhl kommt raus und sagt, scheiße, ist sie tot. Und dann dachte er, das kann der jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und dann sind wir zu ihm hin und der war so total alt und gebrechlich. Und der hatte so total, ich wollte doch gar nicht, ich hab gar nicht so doll. Der hat so spontan Äußerungen gemacht. Wir haben ihn dann belehrt, haben wir uns halt beide angeguckt und gesagt, der kann das ja nicht sein, der kann ja kaum quatschen mit uns.
Ja, na klar.
Und dann ging irgendwie 3 Türen weiter nochmal die Tür auf und eine Frau guckt raus und sagt, was ist denn hier los? Und auf einmal hat der komplett umgeschalten und sagt halt, halt's Maul, ich red hier. Und hat halt so auf jeden Fall nochmal so einen zweiten Gang, der Mann. Und dann haben wir ihn da hingesetzt, dann hat er so ein paar Handschuhe über die Arme gekriegt und dann haben wir quasi die Moko eingewiesen. Und der war es dann am Ende auch, ja.
Wirklich?
Ich saß da jetzt einfach nur, weiß ich nicht, war es so eine Situation von unscheinbaren Kräften, die er auf einmal da entwickelt hat, so in krass. Dieser Situation.
Ja. Auf so nicht auf uns gewirkt haben, ne?
Ja. Also der wirkte total wie so ein ganz alter, harmloser, lieber Mann und auf einmal war der so richtig aggressiv, garstig und dachte, oh krass. So, da haben wir uns beide auch angeguckt, so.
Ja, aber das sind, glaube ich, die Situationen, wo man dann da sitzt und dann kommen so Übersprungshandlungen, wie dass man dann, wenn man unter sich ist, einfach auch mal lachen muss, wahrscheinlich, oder? Also, weil natürlich ist die Geschichte nicht witzig, dass eine Frau dort erdrosselt worden ist, aber ich stelle mir das völlig ab. So absurder Humor dann tatsächlich, der dann greift.
Das hatten wir ja schon mal, dieses Thema auf so ein bisschen, inwieweit ist Respektlosigkeit oder irgendwas?
Ja, ist vor
so.
Den BürgerInnen natürlich niemals zulässig, nein, aber.
Das ist natürlich so ein Ding, aber manchmal. Ja, ihr habt es gerade gesagt, man kommt so irgendwie an so Orte und denkt sich nur, nee, jetzt nicht. Aber die können auch ganz absurd sein, manchmal, diese Situation.
Thema mit der Mordkommission. Ich hatte auch vor einer Weile einen Fall, Das war jetzt, ich sag mal, Thema Suizid und Mordkommission vereint. Da ist jemand nach erstem Anschein aus dem aus großer Höhe von seinem Balkon gesprungen, was ja leider häufig vorkommt. In unserer Abarbeitung können wir dann die Wohnung lokalisieren, gehen in die Wohnung und es sieht aus wie Kraut und Rüben. Es könnte ein Kampfgeschehen gewesen sein. Das ist dann auf einmal ein Punkt in diesem ganzen Ablauf, wo man sagt, okay, jetzt konfrontieren wir die Mordkommission, die auch rausgekommen sind, ermittelt haben. Dann kam auch die Gerichtsmedizin, die sich den Leichnam angeschaut haben. Und dann konnte man in den Ermittlungen herausfinden, okay, es war sie wahrscheinlich aufgrund psychischer Probleme und Erkrankungen, hat sie vorher viele Sachen umgeschmissen und ist dann über den Balkon rausgegangen. Genau, das sind dann so die Fälle, wo man die Mordkommission anruft und die dann sofort übernehmen.
Springer sind ja schon, ja gut, in Berlin halt.
Habe ich tatsächlich, also ich habe auch schon einen Springer selbst gemacht, beziehungsweise da den Tatort bearbeitet, weil der Mensch ins Krankenhaus dann noch, der hat noch gelebt, als man ihn unten aufgefunden hat. Auch ganz tragisches Schicksal, ganz tragische Geschichte dahinter. Aber ich habe das auch mitbekommen drumherum, also als ich da die 5 Wochen im Praktikum war, das häufig. Also ich finde, man geht ja auch so durch die Stadt, das haben wir auch schon oft das Thema gehabt. Man, vor 3,5 Jahren, ist eine Ewigkeit her, ist man noch durch die Stadt gegangen und alles war so, ja, ja, Berlin, Berlin nervt und Berlin ist manchmal so ein bisschen, wir wissen, Berlin ist tough, ja. Und jetzt nach 3,5 Jahren, von dem man auch wirklich aktiv, nur wirklich ganz, ganz aktiv ein halbes Jahr jetzt richtig draußen ist und dann ja auch eigentlich nur in bestimmten Sachgebieten arbeitet, also wir sind ja nicht wie ihr, wirklich den ganzen Tag auf der Straße, sondern wir sitzen da in unserem Büro, in unserer kleinen Welt, die unsere Kriminalität angeht, die wir bearbeiten. Ich finde, man geht schon anders durch die Stadt. Und auch wenn man sich so, also, wenn man sich dann auch so denkt, und das schon nach 5 Wochen K1, das hatten wir auch schon das Thema. Man selbst ist ja Gott sei Dank noch nie betroffener davon gewesen, dass man nach Hause gekommen ist nach dem Urlaub und es wurde eingebrochen, ja? Oder ja. Wurde schon mal bei dir eingebrochen?
Ja, bei mir war es nur der Kellereinbruch.
Ach so, ja, okay, der Kellereinbruch.
Da wurde ja nur schon mehrfach
aber nicht
aufgeräumt.
Deine, ja gut, aber nicht deine Wohnungstür. Das ist ja nochmal eine ganz gruselige Dimension, finde ich tatsächlich, ja? Ja. Oder ich bin noch nicht nach Hause gekommen und es lag jemand dort auf dem Boden, weil der runtergesprungen ist. Also ich selbst habe das als Bürgerin dieser Stadt und ich lebe auch seit 16 Jahren in Berlin, habe ich sowas noch nie mitbekommen. Und jetzt ist man auf einmal selbst bei der Polizei und ist auch nur so 5 Wochen in so einem Praktikum unterwegs und man sieht auf einmal Dinge, die auch, ich habe ja wie gesagt, wissen viele nicht, aber ich habe in Neukölln gelebt. Auf jeden Fall, finde ich, ist man so durch die Stadt gegangen und alles, was man jeden Tag mehrfach bearbeitet hat, ist einem nie selbst privat unter die Lupe gekommen sozusagen. Und das finde ich schon irgendwie absurd.
Es sterben generell sehr, sehr viele Menschen. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, wo ich mir denke, wie können wir denn irgendwie 5-mal pro Schicht rausfahren wegen Leichen,
die doll riechen. Und das habe ich mich immer gefragt. Und da könnt ihr wahrscheinlich 80.000 Geschichten von erzählen, wenn ihr seit über 7 Jahren das macht. Also als ich mal zu so einer Lammeleiche, als ich mal zu einem Menschen gefahren bin, der schon sehr lange, wie du das tragische Schicksal vorhin beschrieben hast, in seiner Wohnung alleine lag, dann habe ich mich auch gefragt, ja, aber das riecht ja nicht seit 2,5 Stunden erst so, liebe Leute. Ja,
das ist wirklich auch Sachen, wo ich manchmal denke, also man kommt unten in den Hausflur rein
und
ist im dritten,
wenn du es unten schon
und
merkst.
Es kommt einem entgegen und...
Und ja, es ist der 10. Stock.
Man könnte sich denken, hier kocht jemand eine Fischsuppe und hat die schon echt lange nicht mehr. Und wenn dann wenn es dann anfängt mit Maden unter der Tür, dann sollte man spätestens mal die Hausverwaltung anrufen.
Ich finde es immer sehr, sehr schlimm, auch in solche Wohnungen zu kommen. Nicht mal primär, also ist auch wieder so ein Fakt drumherum. Wenn ich mir denke, ja, man befragt dann Nachbarn, ja, die haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, gut, aber sonst lief die hier jeden Tag. Und dann hast du aber auch oft den Fall, dass ja dann keine Verwandtschaft oder irgendwas ist. Also es muss ja irgendwie Gründe dafür geben, dass du da 3 Monate, ja, dass kein Mensch nach dir gesucht hat.
Und ich finde auch, das Argument zieht nicht, weil dann auch so gerne Polizeiangehörige sagen, ja, aber jemand, der noch nie Leiche gerochen hat, der weiß nicht, wie Leiche riecht.
Wenn du nicht weißt, wie es riecht, also du musst da selbst mitkriegen,
in dem Moment denkst du dir so, das könnte es sein.
Ja, und wenn der Geruch auch immer stärker wird aus einer Wohnung, aus der keine Kochgeräusche kommen, dann...
Ja, und vielleicht seit 3 Tagen durchgängig das Radio läuft.
Ja.
Dann, ja.
Ich sag aber auch, seitdem ich bei K1 bin, also ich muss es bis ins hohe Alter schaffen, dass ich wenigstens einem Menschen auf der Welt so wichtig bin, dass er jeden zweiten Tag mal bei mir anruft und dass ich dann vielleicht noch ein bisschen mit Würde gefunden werde und nicht...
Ich mach das.
Ja.
Zieh durch.
Ja. Und das muss wirklich, das ist eigentlich so traurig. Ne? Das fand
es
ich auch
Es ist auch, ich finde so diese Schicksale drumherum, wenn du das irgendwie so mitkriegst oder es war auch eine Leichensache in der Wohnung, da hat der ganze Hund dann diese Wohnung zerlegt. Wirklich
und
schon.
Wahrscheinlich und, auch den Körper,
ja.
oder?
Ja, es gab auch Leichenfraß dann, aber ich denke mir so, Wir reden ja jetzt nicht von einem Chihuahua, das war ein riesen Schäferhund. Der ist da 3 Tage lang, der Fernseher lief, der muss ja die ganze Nachbarschaft die Wohnung zerkloppt haben, gebellt haben. Mhm. Warum hat das niemand mitbekommen?
Mhm. In Berlin fühlt sich halt jedenfalls auch keiner zuständig. So.
Das ja, aber ist ich wäre als Anwohner genervt, wenn, also wirklich, wenn da 3 Tage lang der Hund kläffen würde und dann nur...
Ja. Manchmal lüften die erst, bevor sie irgendjemanden anrufen. Mhm. Dann ist, ja, wir lüften hier auch schon seit einer Woche, aber es wird nicht besser.
Ich habe immer mit den Leichen gesprochen. Ich habe, weiß ich noch ganz genau, ich hatte eine Krankenhausleiche und das war die erste Leiche, wo ich gesagt habe, die fasse ich jetzt an, die mache ich. Da habe ich gesagt, guten Tag, hallo, habt ihr mit dem Vornamen angesprochen? Und dann hat mich auch der Mensch, mit dem ich rausgekommen habe, mich angeguckt und ich so, nee, ich brauche mal kurz meinen Moment. Und dann habe ich auch gesagt, wir müssen das jetzt hier zusammen machen und du musst mir bitte helfen und sowas. Und das war, ich habe da mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch sehr lange K1 gemacht hat. Die hat sich immer Leibeigene, der Dir 5 genannt, eine Zeit lang. Und die meinte aber, das war genau ihre Strategie. Die hat das immer gemacht. Die hat immer gesagt, hallo, ich bin OK in so und so und ich bin jetzt hier und ich weiß, wir werden uns nie begegnet, aber jetzt muss ich dich auch noch ausziehen und so. Ne? Und das fand ich irgendwie total süß, weil ich so dachte, das gibt dem Ganzen nochmal was Persönliches und ist nicht so dieses, ich fand das immer, ich keine Ahnung, ob ihr das macht oder nicht, aber und das passiert wahrscheinlich auch, wenn man es jahrelang macht. Ich habe es 5 Wochen gemacht und nicht mal viele Leichen gehabt, muss man wirklich auch mal dazu sagen. Wenn ich aber manche sehe, die die toten Körper dann bewegen wie ein Stück Fleisch, was du auch manchmal einfach natürlich machen musst, weil es ist faktisch auch, es ist ein großer Körper, der leblos ist, der arbeitet nicht mehr mit, sonst wären wir nicht da wegen der Leichensache. Und irgendwie muss man es ja bewegen und muss man ja gucken, um eben auszuschließen, dass es ein Fremd, das ist ja unsere Arbeit, deswegen sind wir ja da. Aber ich habe manchmal auch nur gedacht, oh, das ist mir einfach alles zu motorisch. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Zu abgearbeitet. Ich fand's manchmal komisch. Meins ist es gar nicht. Leichensachen sind wirklich gar nicht meins. Auch nicht, wenn sie im Krankenhaus verstorben sind.
Ja, vor allem ist ja auch nicht jeder jetzt leicht und einfach zu bewegen, ne? Und gerade wenn sie dann vielleicht auch in ihrer Wohnung versterben, in einer Position, wo man nicht von allen Seiten rankommt, ja, da hat man dann schon manchmal wirklich zu kämpfen.
Ne? Ja, wir haben ja super oft diese Schlauchräume hier auch, wo dann
Berliner
irgendwas
Badezimmer
ist.
Auch.
Ja, eine Toilette oder irgendwas, wo du dann so fällst und denkst, du kommst da nicht mal drüber gestiegen, irgendwie um von 2 Seiten anzufassen.
Ja.
Ja, dann stehst du ja schon da.
Ja, oder auch wenn die in der Badewanne versterben, ne?
Ja. Ich würde auch sagen, also die meisten Praktikanten sagen, K1 ist cool, weil das irgendwie Abwechslung ist und das ist, jetzt geht's mal wirklich an den Bürger und so. Und sagen dann aber, also viele sagen auch, allein wegen der Leichen könnten sie sich das nicht langfristig vorstellen. Die müssen es dann als ZA nochmal machen, aber das ist dann halt nicht zu viel. Das ist dann auch okay. Ne? Also man muss da jetzt auch keinen unnötig traumatisieren. Ne?
Nee, und ich denke auch, wenn man weiß, es ist zeitlich, guck mich nicht so an, Markus, wenn man weiß, es ist zeitlich begrenzt, dann geht auch immer alles. Und ich finde, wie gesagt, es steht und fällt mit dem Team.
Ne, ja, es steht und fällt mit dem Team. Nein, eine ganz andere Sache, die im Team
macht. Würde mich freuen, als ZA eine gute Erfahrung jetzt.
Die Lisa und ich ja auch schon oft gesagt haben, wo wir über K1 gesprochen haben, Akkutrans und Pinseln.
Um mal wegzukommen von den Verstorbenen.
Von den Leichen und von den Leichen zu kommen. Auch noch ein sehr großes Hobby von K1. Sachen einzupinseln.
Klar, Spurensuche muss sein, ne? Also ansonsten würden wir viel weniger Straftaten aufklären. Also den größten Aufwand bei der Spurensuche haben wir natürlich beim Einbruch, ja, also weil da einfach am meisten durch die Täter angefasst, bewegt und zerstört wurde auch. Und genau, da haben wir zum einen Akkutrans, wo wir die Werkzeugspuren mit abformen, dann den Pinsel, wo wir nach Fingerabdrücken suchen. Täter so professionell, dass sie Handschuhe tragen, weswegen Fingerabdrücke wirklich seltenst vom Täter zu finden sind.
Das fand ich immer sehr erschreckend tatsächlich bei Einbrüchen, wie hochprofessionell das mittlerweile abläuft. Ja. Also wie wenig Spuren auch vor Ort wirklich sind.
Ja.
Also wie ist das dann, wie sind so eure Aufklärungsrate bei Einbrüchen?
Also die liegt bei 10%, glaube ich. Man hat, glaube ich, eine ganz gute Chance, wenn irgendwie Videokameras sind. Das ist aber in den seltensten Fällen. Und dann stehen die halt da, pinseln so ein bisschen auf gut Glück. Da müssen sie angefasst haben. Aber schon, wenn sie Handschuhe anhatten, Schachmatt, was will man machen? So, wenn es keiner gesehen hat, ist immer nicht so...
Aber gerade auch so im Haushalt, wann weiß ich denn, wie oft ich an Sachen antatsche?
Ja.
Also wenn da jetzt noch mein Fingerabdruck +1 dann da irgendwo drüber gedatscht ist, dann denkst du dir auch so, cool. Ja, jetzt haben 2 Leute da halt angefasst.
Ja, generell auch an so Haustüren und sowas. Ja. Ist eine Reinigungskraft da oder sowas, ne? Aber ist das noch, darf man das überhaupt sagen? Sind die Klebefäden noch in? Ich habe letztens, sind die noch in?
Absolut in, ne?
Ja, weil ich habe nämlich letztens.
Die kommen wieder.
Ja, wieder im Trend. Ich habe nämlich letztens gehört von einer neuen Methode, dass sie jetzt so Labello-Filme über das Schloss machen. Das scheint jetzt auch so was Neues
hatte
zu sein.
Noch nicht, also ich selbst, Säuretaten zum einen.
Wo ja, du, oh,
die finde ich
ganz
genau.
Die habe ich als Präventionsbeauftragte
ganz, ganz ätzend sind die.
Ja,
ja.
ja, also mir persönlich macht die Spurensuche eigentlich immer Spaß. Ja, es ist auch allein der Bürger sieht, okay, hier kommt jemand nimmt und will einen Täter finden. Ja, das ist, finde ich, allein schon wirkt es einfach besser, als wenn man hinkommt und sagt, naja, hier hat er eh, ist ja eh nichts zu holen.
Mhm. So, dann wird ja. Auch oft genug begrüßt mit, ach, die Spurensicherung.
Ja.
Weil die, weil man gar keine Uniform anhat, sondern ja. So ein Koffer, sieht immer so aus wie so ein Klempner und dann geht dann
ja, los. Wir sind ja alle Tatort-Kommissare hier. ARD-Tatort.
Ach so, das meinst du, ich wollte
ja, ja,
sagen,
wir kommen natürlich
wir?
Alle immer im weißen Spurenanzug. Ja.
Ich habe High Heels immer an und einen Kaffee. Immer.
Wie man uns natürlich erwartet. Deswegen es ist ja oft immer dieser, ja, ja. Dieser Schein. Ach ja, wer sind Sie denn jetzt eigentlich?
Ich wurde auch schon für den Schlüsseldienst gehalten. Also, wann wechseln Sie jetzt das Schloss?
Also,
ja, die Spuren, ja. Also, ja, dadurch, dass mein Zivilauftritt für manche Leute verwirrend. Ne? Manche ja. Sagen auch, die Polizei war schon da. Also weil dann Schutzpolizisten vor Ort waren, geguckt haben, ist jemand drin. Na, wir sind auch von der Polizei. Ja.
Wir sind auch die Polizei. Auch Polizisten. Lass uns jetzt. Ihr macht es jetzt seit 7 Jahren, ihr beiden. Habt ihr denn, also jetzt mal, das meine ich gar nicht doof, wollt ihr noch mal was anderes machen oder sagt ihr beide, nee Mann, wir sind so richtige K1er?
Also bis zur Pension werde ich es nicht machen. Mhm. Ich sage jetzt so kurz- und mittelfristig mache ich schon. Ne? Also es nutzt sich natürlich so ein bisschen ab. Man hat schon alles gesehen oder vieles gesehen.
Ja.
Im Großen und Ganzen aber das, was wir am Anfang besprochen hatten, die positiven Seiten, die hat man ja immer. Mhm. Und von daher, es macht halt Bock. So. Und solange man jetzt auch halbwegs jung und ungebunden ist und das auch noch hinkriegt, sehe ich jetzt erstmal auch keinen Grund zu wechseln. Aber ich werde mir schon früher oder später noch mal irgendwas anderes angucken.
Ja. Ja, bei mir auch ähnlich. Also ich lebe das auf jeden Fall, dieses K1-Lifestyle auch in der Woche frei zu haben, am Sonntag zu arbeiten, man kriegt auch mehr Geld.
Ja, das
muss
stimmt,
man auch dazu
auch
sagen
positiv.
Und wirklich echt nicht unwesentlich.
Und du weißt halt auch, wann du in 5 Jahren Weihnachten
arbeiten musst. Und ich weiß, wann ich an Weihnachten arbeiten muss, was ein Nachteil ist an der ganzen Sache und auch Silvester. Und dieses Weihnachten fällt bei uns auch richtig doof.
Mhm.
Also aktuell kann ich mir für die nächsten 5 Jahre auch nichts anderes vorstellen. Es macht einfach Spaß. Ich mag es auch, neue Leute anzulernen. Es ist K1 halt auch eine Ausbildungsdienststelle. Ne? Also eigentlich alle rotieren da einmal in ihrem Polizeileben durch. Und mir macht gerade das Ausbilden echt auch Spaß.
Das finde ich aber wichtig auch, weil wenn Leute, da hatte ich auch sehr Glück tatsächlich.
Ja,
mein Bärenführer bei K1 war auch top. Also die beiden, ich bin mit 2 gefahren tatsächlich. Öfter und die waren super. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum es mir dann auch Spaß gemacht hat bei manchen Einsätzen, wo ich dachte, ja, ist jetzt nicht, was ich für mich längerfristig als Kriminalbeamtin sehe, aber ich habe hier irgendwie gerade trotzdem eine gute Zeit. Das macht mir Spaß mit den beiden
ja, deswegen,
Herren.
Das hat
mir wirklich
auch
sehr viel Spaß gemacht.
So mit meinem Bärenführer, das war schon alles schön.
Ja.
Und der war ja.
Und man muss Bock haben. Ich finde es wichtig, wenn du sagst, ach, du hast Bock, das ist voll wichtig, weil bei vielen hat man manchmal das Gefühl, hast du Bock, mir das jetzt
also
zu zeigen?
Ich finde, Spaß ist auch wirklich eine der wichtigsten Sachen am Beruf. Und ich habe mir auch den Polizeiberuf damals ausgesucht, weil es mir Spaß gemacht hat.
Mhm.
Und auch gerade bei K1, also unser Feierabend ist nie sicher. Ja, also auch heute. Dürfen wir gleich nochmal ran.
Ich als Betroffener.
Mann.
Und wenn es einem da keinen Spaß macht und man weiß, man macht jetzt 2-3 Stunden länger, dann denkt man sich, warum mache ich das überhaupt? Und geht wütend nach Hause. Wenn man weiß, man macht es mit den richtigen Leuten und man hat generell Spaß an der Arbeit an sich, dann finde ich, ist es echt eine super geile Dienststelle.
Ja, das kann wirklich so Klassenfahrt-Vibes haben.
Ja.
Das ist wirklich echt cool.
Ja, glaube ich ja. Nee, was ich ja meinte, durch dieses Lernen und Einarbeiten, durch diese 16 Jahre war mein Bandführer da, das war ja auch halt eine Hausnummer. Man lernt auf jeden Fall schon krass viel auch draußen, weil es passiert halt ja dementsprechend auch viel. Und du hast eine Abwechslung da drin, als jetzt die ganze Zeit nur auch über einem Delikt irgendwo jetzt auch zu sitzen.
Und machen wir uns nichts vor, Markus. Wir beide, ja, wir finden es nicht so toll. Und das ist auch so ein bisschen unsere Arroganz, finde ich, zu sagen, wir sind ja auch schon so alt. Wir haben schon so viel gemacht. Wir haben beide schon mal im Schichtdienst gearbeitet und so. Da muss man ja auch wirklich mal ehrlich sein.
Ja, das muss man.
Und ich finde
auch
so, wenn man mir gute Argumente bringt, warum K1 wichtig ist, bin ich auch immer am Start. Aber wenn man mir als 35-Jährige, die in der Sozialarbeit vorher oder du im Filmgeschäft gearbeitet hast, wenn man uns sagt, man muss erst mal lernen, mit Menschen zu reden, wo ich dann immer denke, ja, Schatz, das kannst du ja einem 18-Jährigen, einem 18-, 19-Jährigen vielleicht sagen, aber das sagst du vielleicht nicht einer erwachsenen Frau. So, ne? Aber das ist schon richtig. Ich habe letztens auch nochmal, liebe Grüße an dieser Stelle, mit Katha von der MOKO auch gesprochen. Hi. Die sagt natürlich auch, wenn du den Wunsch hast, als Kriminalbeamtin zur Mordkommission zu gehen, dann ist K1 unabdingbar. Dann musst du das gemacht haben vorher, weil das ist wichtig. Und ich verstehe das in vielen Sachen. Ich finde, 6 Monate ist eine lange Zeit.
Ja, aber wir hatten auch schon gesagt, zur Mordkommission ohne Leichen abzukönnen, ist halt,
genau, ne?
Halt auch doof.
Ich mache nur die Versuchstage.
Ich finde das trotzdem wichtig, dass man, wie du schon sagst, jeder muss mal einen Einbruch aufgenommen haben. Jeder muss mal wissen, was die Kripo vor Ort macht. Jeder muss auch mal eine Leiche tatsächlich gesehen haben. Egal, ob du das toll findest oder nicht und sowas, ne? Und oder mal eine Raubvernehmung und sowas. Den ersten Angriff bei einem Sexualdelikt ist auch wichtig, dass man weiß, was da zu tun ist und sowas. Wie gesagt, ich finde, man kann sich über die Dauer streiten und auch über die, ne, man, ich finde, generell haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Markus, man kann vielleicht auch mal dieses ganze Projekt Rotation angehen, indem man das vielleicht auf die Menschen anpasst und nicht auf dem, das muss jeder Mensch muss das so und so machen, sondern man kann ja vielleicht sagen, ja, vielleicht braucht jemand, der jetzt schon lebensälter ist, nur 3 Monate K1, wenn er das nur oder sie das nur möchte, dann wäre das ja auch nochmal was anderes.
Es ist ja allgemein dieser Punkt.
Aber K1 ist wichtig.
Ja, dass K1 wichtig ist, ich sehe das ja auch ein.
Ja,
aber ich finde, genauso wie ihr das ja irgendwie sagt, ey, K1 jetzt unbedingt die nächsten 5 Jahre noch, da sehe ich mich. Ich finde, das muss ja genauso dann akzeptiert werden, dass Leute dann einfach sagen, K1 ist vielleicht gar nicht meins.
Und ja, ihr sagt so, ja auch Sachbearbeitung, hast jetzt auch gesagt, LKA war jetzt nicht so meins. Und ich sitze und denke mir, ey, gib mir. Geil, Alter.
Die Kiepe kann ich voll gut. Ja,
Rotakte, wert fett, Alter, wert fetter, liebe ich.
Nee, das ist auf jeden Fall schon so ein Ding. Schichtsystem, schwierig.
Ja, aber dafür ist die Behörde da. Wir haben so viel zu bieten.
Neues Schichtsystem nur nicht.
Ja, da kann man auch mal drüber sprechen. Da finde ich, sollte man auch mal mit den Leuten sprechen, die es vielleicht machen.
Ja.
Ja, da war also, ich dann einfach bei euren Schichten, da manchmal denke, ich bin auch kaputt.
So, ja, nach diesen ganzen, mal die beiden.
Ja, aber wenn du dann da sagst, du hast so deine 12 Stunden da durchgerockt und dann kriegst du ja noch was rein, dann musst du, vor allem du musst ja dann funktionieren. So, und es muss ja dann auch noch, du kannst ja dann nicht komplette rechtliche oder rechtliche Grütze da veranstalten. Du musst ja auch irgendwie...
Lars lacht nur. Ja.
Noch so später die Abend ist die Grütze. Und das ist ja auch so ein Ding, wo du sagst von wegen, ja, sind jetzt 14 Stunden, aber hey.
Ja, also so eine 14, 16 Stunden Schicht, das kann passieren. Ne? Das ist natürlich, ja. Und am Ende, klar, leidet die Berichtsqualität schon ein bisschen. Da kann man jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht schönreden. Man muss natürlich trotzdem noch die wichtigsten Infos mit reinkriegen.
Das Wort wird aber anders geschrieben. Können die alle nicht.
Ja, ich finde auch, es darf. Also, ja. Es darf auch mal dann ein Wort falsch geschrieben sein.
Ja. Ein Kollege von uns, also das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, da hatten wir Spätschicht, also 14 bis 22 Uhr. Und der hat dann, weil da richtig Halligalli war, der hat bis nächsten Tag 6.30 Uhr geschrieben. Also der hat 8,5 Überstunden nach 8 Stunden regulär.
Also der hat die nächste Schicht mitgemacht und hat noch die übernächste Schicht.
Wir wurden dann ausgelöst von der Folgeschicht. Und selbst die hat dann noch überlebt und hat dann noch die Schicht danach eine halbe Stunde erlebt. Und dann ist er irgendwann nach Hause gegangen, um dann am gleichen Tag wieder um 22 Uhr auf der Matte zu stehen.
Aber dürft ihr sagen, was das für ein Bericht war? Also was da passiert ist?
Schussabgabe am Tedam in einem... Okay. Was war das, so ein Disco-Lokal, irgendwas. Ja.
Ja, das ist scheiße.
Und da war davor, also der hatte auch noch offene Sachen zu schreiben.
Klar.
Und dann hat sich das so ein bisschen
nicht
hoch.
Das kommt ja auch nicht zu Schicht beginnen. Das ist ja nicht so, dass man
arbeiten
kann.
3 Minuten vor Ende.
Ja, wenn man reinfährt gerade, das haben wir auch. Dann
ja, man kann sich rauslösen lassen von der Folgeschicht, ne? Aber das ist auch bei manchen Sachverhalten einfach kontraproduktiv.
Ja,
und dann aber dafür, wir wissen, was auf uns zukommt und wir wissen, was bei K1 passieren kann. Dann muss man halt da länger machen. Man kann natürlich dann am nächsten Tag freinehmen, ne, mit Stunden.
Wenn die Stärke passt,
das muss man auch verzeihen, ne?
Wenn die Leute da sind, aber.
Das ist ja generell so Streifen und Funken, das ist ja das, so das, was mir jetzt ein bisschen fehlt im Büro, wo ich mir denke, ich bin ja gerne dann auch mal unterwegs draußen.
Hatten wir letztens, musste ich mal wieder funken und Funkdisziplin ist ja wirklich gar nicht meine Kernkompetenz. Ja, wirklich. Und dann hieß es so, Lisa, funk du mal. Und ich so, oh nee, ne? Du bist
Morgen.
Am frischesten raus. Ich so, nein.
Und dann wobei das im Studium viel starrer beigebracht, also wir funken jetzt auch so ein bisschen
auch den Eindruck
locker
gehabt,
durch die Hose.
Aber mein Funken ist telefonieren.
Okay.
Also dann hab dann den zuständigen Kanal angefunkt und ich da, Morgen! Und du hast so richtig gehört an der anderen Seite.
Eine motivierte.
Ja, genau. Ja, also. Einfach wieder so, du riechst und so, ach, LK. Und das war so, ich so, Morgen! Und er so, guten Morgen, Sonnenschein. Und ich so, schön. Und dann habe ich richtig mit dem geschnackt. Und dann meinten auch alle so, Funkdisziplin. Ich sag, ne, habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn der mich so begrüßt, dann kann ich auch mit dem so weiterreden.
Und Funkfang hat keine Verstärkung gekriegt, wenn ich ihn geschleppt habe.
Ich telefoniere noch zu Ende. Ja,
ganz kurz, ich leg gleich auf und dann so auf Rot aufdrücken, wenn ich fertig bin. Habe ich nicht gemacht. Falls jetzt wieder hier irgendwer hysterisch wird, dann kriege ich wieder immer WhatsApp. Hast du wirklich? Wo ich immer denke, weißt du, tun alle so, als würdest du den Podcast nicht hören. Und dann konfrontieren sie mich mit irgendwelchen
aber
Aussagen.
Ist, ja, ich bin ja auch bekannt dafür, vielleicht Fehler im Dienst zu machen, die vielleicht ein bisschen trottelig manchmal sind. Aber naja, das kann man ja auch mal zustehen.
Ich bin auch manchmal verwirrt.
Das muss man dafür, wie gesagt, man kann sie auch als charmant ansehen.
Ja.
Solche Fehler, die dann mal passieren.
Ist ja vor allem menschlich einfach.
Ja.
So, Olli und Lars, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr schön, mit euch heute zu sprechen. Und ich fand auch,
dass... Lisa freut sich jetzt auf keins.
Ja, komm in die Direktion.
Habt ihr es geschafft?
Ja, ohne Scheiß. Also ich fand es wirklich schön, mit euch zu sprechen. Und ihr habt K1, ihr habt ein gutes Licht auf K1 geworfen. So kann man das vielleicht sagen. Ja, finde ich wirklich. Und ich bin euch auf jeden Fall nicht abgeneigt.
Super. Das nehmen wir. Mission complete, alles nehmen wir.
Sehr gerne. Nein, aber das
dienstlich.
Ist... Privat machen wir immer, wenn die Mikros aus sind, Markus, das weißt du doch.
Das Nein. machen wir später.
Ich fand das schön, dass wir jetzt mal auch tatsächlich die Zeit gefunden haben, K1 mal eine ganze Folge zu widmen und auch mal mit Leuten, die davon überzeugt sind und die auch noch sympathisch davon überzeugt sind. Und
ja, ihr wart doch eine der meistgefordertsten Folgen.
Tatsächlich, ja.
Was? Von wem?
Na, generell, wir kriegen ja auch immer ganz viel von denen. Könnt ihr mal über das Thema oder das Thema, das Thema sprechen und K1 war sehr oft mit dabei. Ja. Das interessiert die Menschen.
Ich finde auch K1 in Medien unterrepräsentiert. Also generell so diesen Kripo, den ersten Kripo-Angriff. Auch wenn man sich jetzt mal die YouTube-Videos anguckt, das sind meistens Polizisten. Ja.
Naja, oder dieses komische, diese Serien dann auch so K11 und sowas, wo du dir auch so denkst, das ist ja nicht, die sitzen da nicht und ermitteln weiter, Schatzi. Nee. Das machen sie vor Ort, aber das ist einfach scheiße, was ihr guckt. Und es K1 ist auch nicht Tatort, was wir auch schon 100-mal hatten und sowas.
Ja,
ne?
Gleich mit den 3 Stunden den Fall lösen.
Ja, mit Kaffee und 4 Packungen Zigaretten.
Die Mogo nicht. Wir müssen den weiter zum nächsten Einbruch führen.
Ja, genau. Und dann zwischendurch irgendwie gucken, vielleicht noch eine Currywurst dich reinpfeifen. Aber ich fand das wirklich sehr schön und ich bin froh, dass ihr da wart und K1 repräsentiert habt, weil mir hat das Spaß gemacht. Markus, du hast auch viel gelacht, finde ich heute. Dafür, dass es K1 war.
Dafür, dass ich ja sonst so ein Ernst bekannt bin, ein ernster Mensch zu sein.
Ist Markus unsympathisch und grummelig. Nein. Schön, dass ihr da wart und alles Gute für euch. Lasst euch vom Schichtdienst nicht unterkriegen. Bleibt so wach, wie ihr hier wart.
Steht die heutige Schicht noch durch?
Ja, steht die Geschichten durch. Und ich bin mir ganz sicher, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr in der Rotation gerade seid und zu Olli und Lars in die Schicht kommt, dann wird es euch sehr gut dort gehen.
So ist es.
Da bin ich mir sicher. Dankeschön.
Ja,
hat Spaß gemacht.
Bis dahin.
Ciao.